die größten Herausforderungen waren am Anfang mal natürlich Geld, ja, kostet ja alles was, das Ganze umzubauen, zu investieren. Und ja, später war es dann halt von der Hand in den Mund die ersten 2, 3 Jahre. Wir hatten dann täglich ab 10 Uhr morgens auf und bis 18 Uhr war da nicht allzu viel. Ja. Allein was die ersten 2 Jahre abgeworfen wurde, könnte ich jetzt heute nicht mehr von leben. Von daher war definitiv eine große Portion Naivität dabei.
Wer hätte das gedacht? Seit nun schon 2 Jahrzehnten bildet das Rodensteiner eine feste Größe in der Pforzheimer Gastroszene. Einst trat es die Nachfolge eines kaum weniger etablierten Kultlokals in der Goldstadt an. Wie es sich über die Jahre vom Café zum Restaurant mit Barcharakter entwickelt hat und wer die kreativen Köpfe dahinter sind, darüber sprechen wir, Anna Kugli und Sebastian Seibel, mit eben diesen herzlich willkommen bei Goldköpfe, Daniel Wiedmeier und Patrick Burkhardt.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass ihr bei uns seid. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit euch. Und auch bei euch wollen wir gerne einsteigen mit unserem schönen Spiel 2 Wahrheiten, eine Lüge. Wir sind sehr gespannt, was ihr uns mitgebracht habt. Daniel, willst du starten?
Gerne, dann fange ich mal an. Also, die erste Aussage ist, ich hatte mal einen 6er mit Zusatzzahl im Lotto. Die zweite Aussage wäre, wir haben mal ein Kind im Rodensteiner auf die Welt gebracht. Und jetzt kommt der Patrick.
Und die dritte Aussage wäre dann, dass ich mal Autorennfahrer war.
Profimäßig.
Das sind aber 3 Dinge.
Aber hallo. Ich glaube nichts davon.
Naja, ich meine, ein Kind im Rodensteiner auf die Welt.
Ist nicht ausgeschlossen. Mhm. Muss aber dann schnell gegangen sein, weil grundsätzlich wird mir wahrscheinlich den Rettungswagen rufen und gucken, dass die Frau schnell ins Krankenhaus kommt. Aber manchmal.
Ach, da sind sicherlich auch immer erfolgreiche, gut ausgebildete Ärzte.
Unter den Gästen, ja, das kann sein, das stimmt.
Aber das mit dem Lotto hört sich ja erstmal sehr unwahrscheinlich an. Aber das hätte sich ja auch selber denken können, dass wir da nicht so leicht drauf reinfallen. Vielleicht ist doch was dran. Und es gab dann für den 6er mit Zusatzzahl 45,80 Euro.
Kommt auch manchmal vor, genau. Und der Autorennfahrer, so gut kenne ich den Patrick nicht, dass das einschätzen könnte, ob er jetzt irgendeine flotte Karre fährt, die Rückschlüsse darauf zulassen würde, ob er gerne Autorennen gefahren ist früher.
Ach, das würde ich nicht ausschließen wollen. Du kannst ja Autorennen in allen möglichen Klassen und Qualifikationen fahren.
Das stimmt.
Aber ich schwimme jetzt auch so ein bisschen.
Das war Sinn und Zweck.
Genau.
Also wenn der Daniel wirklich einen 6er mit Zusatzzahl im Lotto hatte, dann hat er vielleicht die halbe Bleichstraße gekauft, inklusive Rodensteiner, aber würde man sich dann so offen hinsetzen, das nach außen rausposaunen, dass man mehrfacher Millionär
ist? Das ist tatsächlich auch das, was ich am wenigsten glaube. Oder er hatte einen 6er im Lotto, hat aber vergessen, den Schein abzugeben und deswegen ist das nie zum Tragen gekommen. So eine Geschichte gibt es doch auch immer mal wieder.
Ja, das wäre tragisch.
Ja. Also ich tippe auf die Lotto-Geschichte, die ist gelogen.
Ja, wir haben die letzte Zeit oft gemeinsam abgestimmt und aus Prinzip würde ich jetzt mal was anderes sagen. Ich würde sagen, der Patrick ist kein Rennfahrer gewesen.
So, dann lösen wir es auf. Wir hatten noch nie eine Geburt im Rodensteiner. Würde mir jetzt auch nicht zutrauen, da irgendwie Hand anzulegen.
Hoffentlich nicht.
Die Geschichte mit dem 6er im Lotto ist folgende. Früher, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, Teilsystem im Lotto. Man durfte 16 Zahlen ankreuzen. Daraufhin hatte ich einen 6er mit Zusatzzahl. Dann gibt es irgendwie so eine Schablone, die man da drauflegen muss, so ein Auszahlungssystem. Und ich hatte das Schlechteste und habe damals 550 Mark noch dafür bekommen. Mhm. Aber es war ein 6er mit Zusatzzahl.
Mhm. Und die Autorennen?
Ja, tatsächlich bin ich während meiner Jugendzeit, Teenageralter, bis ich so circa 18 war, Go-Kart gefahren. Mhm. Und später dann auch schon ein bisschen größere Autos. Genau, das war aber alles sehr zeit- und geldintensiv. Und ja, habe dann noch ein paar Jahre als Mechaniker gearbeitet im Motorsport. Und dann später meine Passion in der Gastronomie gefunden.
Mhm. Wow, was waren das so für Autos, die du gefahren bist?
Unter anderem Formelfahrzeuge oder dann auch mal das Größte war dann schon Porsche. Ein Porsche GT3. Als Cup-Auto, aber ja.
Ja, das frisst aber viel Geld, ne?
Das frisst sehr viel Geld, ja. Und genau deswegen ist es dann auch gescheitert.
Da bräuchte man einen 6er im Lotto. Um
sozusagen, ja.
Aber nicht mit Teilsystem.
Genau.
Aber ich kenne diese Systeme, die gibt's ja immer noch. bin auch in so einer Tippgemeinschaft mit Kollegen. Da tippen wir auch immer mehr Zahlen als möglich. Und das sorgt dafür, dass du immer so ein Dreier oder ein Vierer hast und der multipliziert sich dann nochmal.
Das gibt's dann beim Vollsystem. Ich glaube, wenn man da automatisch ein Vierer hat, hat man dann 23 Dreier, drei Vierer und so weiter.
Genau.
Ja. Beim Teilsystem ist es nochmal anders, ja, und musste ich leider so erfahren.
Schade, weil Sechser mit
definitiv, ja.
Aber das hat ja dich nicht davon abgehalten, ein erfolgreiches Business zu gründen mit dem Rodenstein. Und darüber wollen wir jetzt zusammen ein bisschen sprechen.
Gerne.
Welche Gäste kommen denn eigentlich zu euch ins Rodensteiner?
Von der Schülerin bis zur Oma, vom Arbeitslosen bis zum Schmuckmillionär. Ich glaube, wir haben ein breit gestreutes Publikum und so ist es uns auch wirklich am liebsten. Einmal ein Querschnitt durch die Gesellschaft.
Ja, wir hatten es angeschnitten. Viele erinnern sich vielleicht auch noch an das Vorgängerlokal, das Größenwahn. Wie hat sich das damals für dich ergeben, dass du auf die Idee kamst, das Größenwahn in das Rodensteiner umzuwandeln?
Ich habe an der Fachschule Pforzheim einen Abschluss gemacht und war auch immer schon ein bisschen gastroaffin, habe dann im damaligen Plus ein bisschen gearbeitet. Nicht plus die Supermarktkette, sondern plus das die Diskothek an der St. Georgensteige. Und ja, nach meinem Studium hatte ich so ein bisschen Leerlauf und habe ich mich mit meinem damaligen Partner ein bisschen drüber unterhalten, was man denn so gastrotechnisch machen könnte. Und dann ist mir eingefallen, dass ich mal in der PZ ein Interview gelesen habe oder einen Bericht über den Herrn Paschen, der das damalige Größenwahn betrieben hat, dass der schließt. Und daraufhin haben wir dann irgendwie die Nummer vom Hausbesitzer rausbekommen, haben dann mit dem Kontakt gehabt und so ist das Ganze dann entstanden. Ja.
Und du hast eben schon gesagt, ihr habt eine bunt gemischte Zielgruppe, bunt gemischtes Publikum, Menschen, die zu euch kommen, bei euch trinken, bei euch essen. Was war deine Vision damals für dein damals neues Lokal? Wie hast du das definiert?
Oh, ein bisschen blauäugig, würde ich mal sagen. Wir haben einfach aufgemacht, hatten am Anfang keine Küche, nur so Kleinigkeiten, so Snacks. Aber da wir so weit ab vom Schuss sind, haben wir dann irgendwann relativ schnell festgestellt, dass wir doch was zum Essen anbieten müssten und haben dann angefangen mit 5, 6 Speisen. Und mittlerweile, ja, wir bieten ja eine vollwertige Küche an. Das ist mit der Zeit dann einfach so gewachsen, ja.
Das Rodensteiner war damals ja schon sehr besonders in der Aufmachung, in der Ausstattung mit den Möbeln, auch ein deutlicher Kontrast natürlich zum Größenwahn vorher, aber auch für Pforzheim ist sehr besonders. Worauf ist der Name zurückzuführen?
Wir hatten damals eigentlich gar keinen Namen, haben mit unserem Hausbesitzer damals gesprochen, dem sein Opa hatte mal früher, glaube ich, selber die Gaststätte betrieben, unter anderem auch unter dem Namen Rodensteiner und haben gedacht, wir lassen den Namen einfach wieder aufleben.
Und hat das irgendeine Bedeutung, Rodensteiner?
Ich glaube, das kommt von den Raubrittern, die Rodensteiner. Da hing früher auch mal eine Skulptur draußen. Ich habe da mal Bilder von gesehen. Ja, daher kommt der Name.
Stelle ich mir das gar nicht mal so einfach vor. Junger Mann oder zwei junge Männer, wenig oder ein bisschen Gastro-Erfahrung, aber sonst noch wenig erlebt. Wie seid ihr damals an dieses Projekt herangegangen? Was waren so die größten Herausforderungen?
Die größten Herausforderungen waren am Anfang mal natürlich Geld, ja, kostet ja alles was, das Ganze zu umzubauen, zu investieren. Und ja, später war es dann halt von der Hand in den Mund die ersten 2, 3 Jahre. Abends lief es eigentlich immer, wie schon gesagt, wir hatten dann täglich ab 10 Uhr morgens auf und bis 18 Uhr war da nicht allzu viel, ja.
Du warst ja noch ein recht junger Kerl, du bist Ende der 70er Jahre geboren, warst damals, wie alt warst du?
27. Ja, allein was die ersten 2 Jahre abgeworfen wurde, könnte ich jetzt heute nicht mehr von leben, mit dem Lebensstandard, den ich jetzt habe, das wird nicht gehen. Von daher war definitiv eine große Portion Naivität dabei, aber hat sich ja im Endeffekt ausgezahlt.
Wie habt ihr denn die Lage bewertet damals, weil, soweit ich mich richtig erinnere, in der Zeit war ja so das Ausgeviertel eher die Nordstadt, also ihr wart eher so ein bisschen weit ab vom Schuss.
Die Lage an sich war gar nicht so schlecht, weil vorher oder zeitgleich war ja auch noch die Prinzenbar, die damals auch groß war in Pforzheim, die war schräg gegenüber. Der ganz große Hype war da schon weg von der Prinzenbar, aber hat sich ja bewahrheitet, dass man da draußen dann auch sein Geschäft machen kann.
Wie lange war die Prinzenbar insgesamt in Betrieb an der Bleichstraße? Nicht mehr als 2 oder 3 Jahre, oder?
Puh, ich glaube, der erste Besitzer 2,5, schätze ich. Und danach ging es dann nochmal, ich glaube, so 1, 2 Jahre. Dann war aber auch Schluss, ja.
Mhm. Ja, und inzwischen ist das Hohensteiner ja gut aufgestellt. Ihr habt den Hinterhof nochmal erweitert, genutzt die Gartenfläche und das ist ja schon ein Alleinstellungsmerkmal, oder?
Der Außenbereich an sich wahrscheinlich schon, so im Hinterhof, das gibt es so im Pforzheim jetzt nicht nochmal. Aber generell, früher gab es ja, zu meiner Zeit gab es noch den Kupferhammer irgendwie großartig, wo man draußen sitzen konnte. Und sonst gab es eigentlich relativ wenig zum draußen sitzen. Aber mittlerweile hat ja jeder irgendwie einen Außenbereich. Und ansonsten wird im Sommer dann auch relativ wenig gehen, ja.
Ja gut, wobei diese Außenbereiche, wo man auf der Hauptstraße sitzt, die finde ich jetzt nicht ganz so attraktiv wie euren
wunderschönen
Hinterhof.
Sind aber auch gefragt. Also die Leute gesehen und gesehen werden, ist ja, bei vielen ja auch wichtig.
Richtig.
Ja,
das ist richtig. Das stimmt, genau. Daniel, du hast es erwähnt, du hast das damals zunächst mit einem anderen Kompagnon gestartet, das Unternehmen. Dann warst du eine Zeit lang alleine. Und dann, Patrick, kamst du ins Spiel. Wann war das genau und wie hat sich das ergeben?
Das war circa 2008. Ich habe gerade mit dem Studium angefangen und schon vorher in Bretten in der Gastronomie gearbeitet und dann über einen Kontakt ans Rodensteiner gekommen. Und ja, dann habe ich als Barkeeper quasi da angefangen und mich auch gleich super mit dem Daniel verstanden. Es war irgendwie gleich auch eine Ebene da und die hat sich verstärkt über die Jahre.
Und bist dann da in eine Lücke gestoßen, könnte man sagen, weil Daniel, du hast ja dann das Rodensteiner einige Jahre allein geleitet, gemanagt bis dahin.
Ja, ich habe es, wie schon gesagt, ich hatte einen Partner am Anfang, circa 2,5 Jahre. Wir haben uns dann getrennt, dann hatte ich es ungefähr 7 Jahre alleine. Und ja, Patrick hat einen super Job gemacht, wir haben uns super verstanden und dann lag es für mich irgendwie nahe, dass ich mir da noch einen Partner ins Boot hole, weil zurzeit ist dann schon angenehmer, allein jetzt vom Urlaub machen, Organisation etc., man kann sich mit jemand austauschen. Ja, war eine Win-Win-Situation, denke ich.
Welche Vorteile bringt so ein Doppel für das Betreiben so einer Bar mit sich? Wie könnt ihr euch ergänzen? Ihr habt ja beide studiert, ihr habt beide recht ähnliche Fächer studiert, glaube ich. Aber habt ihr trotzdem eure Kompetenzen aufgeteilt, dass sich der eine um die kreativen Dinge kümmert, der andere an der Bar steht, der andere macht die Buchhaltung?
Ich glaube, das hat sich irgendwie so ergeben. Der Patrick ist handwerklich begabter und interessierter als ich. Ich habe da gar kein Interesse an irgendwas zu schrauben, zu machen. Ich mache die Buchhaltung, weil ich es schon immer gemacht habe. Und ja, ich übernehme den Einkauf. Ich glaube, wir ergänzen uns da super. Ja.
Also ich persönlich stelle mir die Arbeit als Gastronom total anstrengend vor. Früh aufstehen, alles fertig machen, dann den Tag über offen haben. Meistens geht's ja auch lange. Könnt ihr das bestätigen oder wie sieht so ein typischer Arbeitstag für dich aus, Patrick, oder für euch?
Also das Frühaufstehen fällt schon mal weg.
Das klingt gut.
Das ist nicht meine Stärke. Ich bin schon lieber länger wach und arbeite sehr gern abends und nachts, weil ich einfach die Stimmung gut finde.
Du hast Wirtschafts- und Werbepsychologie studiert, Marketing im weitesten Sinne?
Ja. Ja, also eigentlich ist mein Studium, kann ich direkt umsetzen auf meine Arbeit. Markt- und Werbepsychologie studiert. Jetzt verkaufe ich Essen und Getränke und bewerbe die manchmal genauso, wenn ich von was überzeugt bin oder gerne einen Cocktail kreiere oder ein tolles Getränk. Und dann möchte ich schon, dass das meine Gäste auch probieren, zumindest mal testen, ja, sich drauf einlassen.
Daniel, der Patrick ist Spätaufsteher und macht abends ein bisschen länger. Du bist dann der Frühaufsteher von euch beiden?
Ja, Frühaufsteher ist jetzt ein bisschen übertrieben. Wir öffnen morgens um 10 Uhr, man muss spätestens um 9:30 da sein. Ich denke, die meisten würden sich glücklich schätzen, wenn sie so spät anfangen könnten. Natürlich geht's bei uns länger. Ja, ich hatte früher, wie schon bereits erwähnt, anfangs wesentlich mehr Arbeit für wesentlich weniger Geld. Mittlerweile hat sich's relativiert. Ich denke, wir arbeiten immer noch viel. Aber uns macht Spaß und es kommt uns nicht immer wie Arbeit vor. Von daher.
Ja, zumal ihr auch abends offen habt. Also man beobachtet ja so in der Gastro-Szene, dass es immer mehr Lokalitäten gibt, die eher so als Tagescafé funktionieren. Also die machen dann auch um 10 auf, haben dann auch spätestens um 18 Uhr wieder zu. Für euch war das nie eine Option, dass ihr sagt, wir versuchen jetzt auch so einen mehr oder minder 9-to-5-Job in der Gastro umzusetzen. Also es war immer klar, dass es auch den Abendbetrieb gibt bei euch.
Ja, definitiv. Mit dem Gedanken haben wir jetzt nie gespielt. Es wird automatisch durch das Ausgefallen der Leute wird schon früher bei uns Feierabend gemacht. Früher ging es bis 1, 2. Manchmal machen wir mittlerweile um 10:30, 11 zu, also ist wahrscheinlich auch Corona geschuldet, so dem gesellschaftlichen Wandel irgendwie. Früher kamen noch Leute um 11, mittlerweile gehen die letzten um 10:30, also.
Ihr habt einen ganz ungewöhnlichen Ruhetag, den Sonntag. Der hebt euch schon so ein bisschen von den anderen Gastrobetrieben ab, oder? Weil die meisten haben ja dann, wenn, Montagsruhetag, oder sehe ich das falsch?
Ja, generell haben wir gerne frei, wenn andere auch frei haben, weil dann klingelt kein Telefon. Wir können mit unseren Familien, Freundinnen was machen. Wir haben auch Angestellte, die haben Familien, die arbeiten bei uns auch relativ viel und hart. Von daher haben wir uns dann irgendwann mal drauf geeinigt, dass sonntags bei uns der Ruhetag ist und wir fahren da ganz gut mit.
Unter der Woche haben wir halt auch den Mittagstisch, was sehr gut besucht bei uns ist und von daher war das nie eine Option, unter der Woche zuzumachen. Da ist Sonntag schon der beste Tag für uns.
Fühlt sich dann auch an wie ein Ruhetag. Also man macht Sachen, wenn ich jetzt montags frei habe, gehe ich doch wieder irgendwie einkaufen. Der Steuerberater ruft an und wie schon gesagt, sonntags hat jeder zu und frei, dann klingelt kein Telefon und wir haben unsere Ruhe.
Man kann eben auch wirklich mit Freunden und Familie auch was gleichzeitig unternehmen.
Da gehen
und
wir dann nicht das immer. Essen.
Genau. Oder kommen wir noch drauf, wo ihr da hingeht, genau. Aber mich würde zum Gastrobusiness noch interessieren. Das Thema ist ja Personal, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren. Wie entwickelt sich das bei euch? Habt ihr Schwierigkeiten, Leute zu finden? Oder ist es anders als früher?
Momentan muss man sagen, dass es eigentlich geht. Es kommen schon Anfragen rein. Wir arbeiten viel mit, oder hauptsächlich mit jungen Menschen zusammen, Studenten, Studentinnen, Schüler, Schülerinnen. Und da können wir uns jetzt nicht beschweren, die letzten Monate oder Jahre. Das war natürlich auch schon anders. Unsere größte Baustelle war immer die Küche, die also quasi stabil mit Personal auszustatten. Das war immer sehr schwierig für die Küche, Leute konstant zu finden. Aber da sind wir auch mittlerweile, haben ein sehr tolles Team von zwei Köchinnen, zwei Köche und natürlich auch Küchenhilfen. Und das hat uns schon mal sehr viel Zeit und Arbeit erspart, dass wir uns da teilweise nicht mehr drum kümmern müssen. Also es geht, wir können uns nicht unbedingt beschweren mit Personal, so wie man es aus anderen Gastronomien oder auch anderen Bereichen hört. Ja, es ist nicht immer leicht, auch tolle, gute Leute, engagierte Leute zu finden. Aber ja, wir haben ein tolles Team, würde ich sagen.
Was denkt ihr, zeichnet das Rodensteiner aus, dass es ein attraktiver Arbeitgeber, Arbeitsplatz ist?
Ich würde sagen, dass der Daniel und ich eigentlich hauptsächlich immer in unserem Laden sind und immer mit unseren Angestellten zusammenarbeiten. Wir sind jetzt keine Chefs, die am Tisch sitzen und alles beobachten und alles passieren lassen, sondern wir sind permanent im Service oder hinter der Bar. Und ich glaube, das schätzen auch unsere Angestellte, dass wir quasi in der Zeit Kollegen sind, die Zusammenhalt arbeiten.
Ich denke auch, wir leben das ja vor. Also wir verlangen nichts, was wir nicht selber können oder machen würden. Und ich denke im Großen und Ganzen, wir sind fair. Ja. Und das wissen die Leute dann auch zu schätzen.
Kennt ihr schon die anderen Podcasts von Tonbildschau? Zum Beispiel den Kulturpodcast Hallo Pforzheim oder Standpunkte, der Wirtschaftspodcast der IHK Nordschwarzwald oder den Karinbacher Business Podcast? Diese und viele weitere Formate findet ihr unter ihrpodcast.de. Hört doch mal rein. Daniel, du hast ja das Stichwort Corona, das für die Gastroszene ja ganz furchtbar war, schon so ein bisschen anklingen lassen. Es hat sich ja einiges verändert seither in verschiedene Richtungen. Einmal das Ausgehverhalten, das hast du schon angesprochen. Aber so als Konsument, Konsumentin hat man auch das Gefühl, die Preise sind einfach sehr gestiegen seither. Was ist da die Erklärung dafür genau aus eurer Sicht?
Es ist auf jeden Fall teurer geworden, definitiv. Aber das ist nicht, weil wir uns jetzt die goldene Nase verdienen, sondern weil drumherum halt alles gestiegen ist. Der Mindestlohn geht jedes Jahr hoch. Die Leute schreien immer, dass die Leute gut Geld verdienen sollen. Wenn sie dann mehr verdienen sollen, muss das ja irgendwo erwirtschaftet werden. Und wir schlucken immer einen Teil. Wir legen das ja nicht komplett um. Wir können es auch nicht komplett umlegen jetzt hier auf den Gast. Aber natürlich trägt der Gast auch einen Teil der Kosten mit. Genauso ist es, ihr wisst selber, wenn ihr einkaufen geht, vor 10 Jahren war mehr im Wagen drin für 100 Euro, als es jetzt ist. Ja. Und irgendwann wird es halt dann auf den Gast umgelegt, klar.
Spiegeln euch das die Gäste auch wieder, dass sie vielleicht seltener kommen, dass sie ein bisschen mehr aufs Geld schauen, wenn sie essen bei euch, dass sie darauf achten oder dass sie das sogar kommunizieren? Mensch, es ist so teuer geworden.
Die Kommunikation vom Gast bei uns ist jetzt eigentlich nicht, dass sie sich über Preise beschweren. Ich glaube, dass wir machen sehr viel selber hausgemacht. Und dafür sind unsere Preise, ich glaube, jetzt nicht überteuert und das schätzen auch unsere Gäste. Also wir haben da wirklich gar keine Probleme irgendwie, dass sich Gäste beschweren, dass wir irgendwas zu teuer anbieten oder so, was natürlich auch mal sein könnte. Das ist Ansichtssache. Aber ich glaube, die Gäste schätzen, dass wir gutes und ein ehrliches Essen machen, so viel selbst, wie es geht und das zu einem guten Preis. Und natürlich ist der Preis gestiegen die letzten Jahre. Das, wie es der Daniel schon gesagt hat, das ist leider unumgänglich.
Was das Essen angeht, da ist ja der Flammkuchen so ein bisschen euer Signature-Dish, oder?
Signature-Dish, ganz klar. Käsespätzle und Maultaschen. Das ist weit über die Grenzen von Pforzheim, glaube ich, schon bekannt. Auch an der Hochschule wissen, glaube ich, viele Studenten, dass bei uns sehr leckere Käsespätzle gibt, die wir auf unsere Art machen und dadurch auch sehr gut ankommen.
Was zeichnet eure Käsespätzle aus?
Ich würde sagen, wir machen keine so Allgäuer Käsespätzle, die jetzt einfach nur cremig sind. Wir lassen die schön auf einer Seite anbacken und auf der anderen Seite genauso. Dann hat es ein bisschen eine Kruste und innen sind die dann schön cremig und dazu ein bunter Salat.
Aber Flammkuchen ist schon auch ein Thema, oder?
Definitiv auch, ja. Aber mittlerweile gibt es ja Pinsen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob jemand anders noch Flammkuchen anbietet im Pforzheim. Bestimmt ja, so vereinzelt.
Der Axel Griesmeier mit seinem Wagen.
Zum Beispiel, ja. Oder ich glaube jetzt auch irgendwelche, manche haben ja trotzdem noch irgendwie ein, zwei so einen klassischen Elsässer irgendwie noch auf der Karte und so. Bestimmt jetzt nicht in der Auswahl, die wir haben, aber ja, wenn du das sagst, okay, nehmen wir gerne auch mit. Ja,
Stichwort Auswahl. Ich finde eure Karte vor allem sehr breit angelegt. Also man kann ja wirklich, ob Salat, ob Flammkuchen, ob was Deftiges, da noch die Mittagskarte. Ist es denn machbar für euch noch? Weil, also die Idee könnte ja auch sein, zu sagen, wir verschlanken die Karte und dafür ist es überschaubarer und besser handelbar.
Der Patrick ist Fan von, dass man noch mehr Auswahl anbieten. Ich probiere das da manchmal so ein bisschen einzugrenzen, weil es, wie du sagst, es muss ja alles irgendwie gemacht werden, gekühlt werden, verstaut werden, etc. Aber ja, du hast recht, wir bieten ein breites Spektrum an, sodass eigentlich für jeden was dabei sein sollte.
Wie geht ihr bei dieser Mittagskarte vor? Wie plant man sowas?
Ja, wir haben so ein paar Klassiker, die muss man immer wieder bringen, wie ein Schnitzel mit Kartoffelsalat oder bei uns hier Linsen mit Spätzle und Seidenwurst, sehr beliebt, Spaghetti Bolognese. So hat man immer ein paar Klassiker, die man immer wieder nimmt und die Gäste auch sehr mögen oder unsere hausgemachte Fleischküchle. Ja, und ansonsten guckt man, dass man eine bisschen Mischung drin hat, was Fleischiges, ein bisschen was Vegetarisches. Wir haben freitags meistens Fisch. Ja, und so wird es dann zusammengestellt von unserer Küche. Wir haben einen Koch aus Sri Lanka, der kocht gerne dann mal Chicken Masala. Und da versuchen wir natürlich dann auch die Stärken zu nutzen, was jeder mit einbringen kann. Und der Kanan kocht sehr gut Sri Lankanisch.
Wie wichtig ist für euch der Kiez, die Gegend, in der ihr seid? Die Mittagsgäste kommen, die aus der direkten Umgebung kommen, die aus der ganzen Stadt, nehmen die auch einen weiteren Weg mittags auf sich?
Es gibt ja schon noch ein paar Firmen bei uns in der Gegend, aus der Schmuckbranche vor allem noch. Da gibt's dann schon relativ viele, die kommen, aber wir haben auch Leute, die jetzt von der Wilfedinger Höhe zu uns runterfahren. Bestimmt nicht jeden Tag, aber so ein, zweimal die Woche. Ich glaube, das ist bunt gemischt.
Wie entwickelt sich denn aus eurer Sicht die Gastroszene in Pforzheim allgemein? Gerade in der Nordstadt ist ja gerade viel Bewegung drin, haben wir den Eindruck?
Ja, auf jeden Fall Bewegung. Jetzt gerade auf der kleinen Fläche hier in der Nordstadt hat sich, glaube ich, viel getan mit Cafés und Frühstück. Wie sich's jetzt so allgemein in Pforzheim entwickelt, könnte natürlich schon auch ein bisschen mehr passieren, sagen wir es mal so. Vielleicht fehlen ein bisschen die Leute, die richtig Lust haben, was anzupacken, was Neues zu machen, vielleicht auch mal was anderes. Auch das Nachtleben hat sich natürlich in Pforzheim verändert, auch für die Jungen. Bei mir hat man schon gesagt vor 20 Jahren, dass es wenig Angebot gibt. Ich glaube, das Angebot ist heute deutlich geringer und es könnte natürlich auf jeden Fall was passieren. Ja, ich finde auch immer, Gastronomie belebt eine Stadt. wir kriegen die Leute nicht mehr in die Stadt mit Einzelhandel, das bestellt sich jeder im Internet. Also was wollen wir? Wir wollen doch mal schön draußen sitzen, einen Kaffee trinken oder abends in eine Bar, wo vielleicht auch ein bisschen Musik läuft oder von mir aus Club-Disco. Ja, da könnte sich schon auf jeden Fall noch ein bisschen mehr tun.
Wo geht ihr denn selber hin, wenn ihr mal frei habt sonntags und ausgehen könnt, Daniel?
Wenn ich, ja, der Dauerbrenner in Pforzheim, das Ozon, da schaut man dann schon vorbei. Und essen gehen zum Mario ins Dell'Ospite gehe ich gern. Und auch dem geschuldet, dass ich bis vor kurzem 50 Meter davon entfernt war. Aber es ist auch so lecker, ich werde auch so hingehen. Und zum Luca gehen wir noch ab und zu, zum TC Wolfsberg. Ja. Das sind so die Klassiker für mich jetzt. Und natürlich Pizzeria Fontana, wenn es schnell gehen muss, ja.
Und Penne Indisch. ganz ehrlich, ich gehe gar nicht so viel mehr in Pforzheim weg. Jetzt nicht, weil es mir gefällt, sondern weil ich manchmal dann auch einfach genug habe, Menschen zu sehen und einfach dann eher mittlerweile privat die Ruhe suche oder gern in der Natur bin oder dort Sport mache. Aber ja, ich gehe auch mal gern ins Benders nach Birkenfeld zum Jerome Bender. Ja, das macht mir dann Spaß, da auch mal gut zu essen und mich bedienen zu lassen, ja.
Ihr seid ja beide echte Pforzheimer. Ihr seid beide in Pforzheim geboren. Daniel, du Ende der 70er Jahre. Was hast du für Erinnerungen an deine Kindheit und Jugend in Pforzheim?
Eigentlich nur positive, ja. Pforzheim war immer, ich bin Euting aufgewachsen, also der Stadtteil. Und wenn es in die Stadt ging, war das dann immer, oh, wir fahren in die große Stadt. Das war immer ein Erlebnis. Zu meiner Zeit, anfangs durften noch die Busse und Autoverkehr in der Fußgängerzone stattfinden. Ja, da, es war immer los, der Bär hat gesteppt. Im Vergleich zu heute, ja, aber ich glaube, das ist der Wandel der Zeit halt irgendwie. Die Innenstädte sind nicht mehr so. Der Patrick hat es gerade vorhin erwähnt, der Einzelhandel nimmt ab, die Leute machen viel online. Ja, hat sich halt gewandelt, aber meine Erinnerung an meine Jugend, super, ja.
Patrick, du warst ja ein paar Jahre später dran. Wie sind deine Erinnerungen an deine Jugend in Pforzheim?
Ja, auch absolut positiv. Ich bin nie von aufgewachsen und war es ähnlich wie beim Daniel mit 16 das erste Mal mit der 125er in die Stadt fahren, in so Zonen gehen, bis man dann um 10 raus muss. Ja, damals auch, hat gerade das Plus aufgemacht. Das war mit 16 so meine Weggehzeit. Und ja, absolut positiv. Es war auch immer ein bisschen aufregend, in die Stadt zu gehen und Leute zu treffen. Wir waren damals auch eine sehr große Clique. Hat es dann auch im Ozon angefangen. Und es war schön, es war eine gute Zeit, ja.
Mit 16 schon ein 125er Führerschein. Da kommt jetzt der Rennfahrer, die Rennfahreraffinität. Das sind die Details, die dann gleich auffallen. Aber ihr seid beide in Pforzheim geblieben, habt hier studiert bzw. eine Ausbildung gemacht. Patrick, dein Werdegang ist hat ein paar Kurven gemacht, ne?
Ja, ich habe immer ein bisschen rumprobiert. Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht in der Metallbranche mit 16 nach der mittleren Reife als Zerspannungsmechaniker und habe da dann auch anderthalb Jahre nach meiner Ausbildung in dem Beruf gearbeitet. Hat mir Spaß gemacht. Wie gesagt, ja, ich mag handwerkliche Sachen, ich mag Sachen mit der Hand zu arbeiten. Und aber habe mich da nicht mein Leben lang in einer Werkstatt gesehen. Von daher bin ich dann nochmal auf die Schule, habe mein Abitur nachgeholt und ja, dann zu Beginn des Studiums im Rodensteiner angefangen und ja, einfach gemerkt, dass mir das Arbeiten mit Menschen viel Spaß macht, allgemein der Gastrojob, auch immer ein bisschen hektisch und dann gibt's mal wieder ein bisschen ruhigere Phasen. Es ist nie monoton, es ist immer abwechslungsreich und natürlich machen wir jeden Tag den gleichen Job, aber trotzdem kommen andere Gäste und jeder Tag ist schon ein bisschen anders. Ja, genau.
Und studiert hast du Markt- und Werbepsychologie. Wir hatten ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Was lernt man als Markt- und Werbepsychologe?
Wie man Produkte an den Mann und die Frau bekommt, wie man gut Sachen verkauft. Ja, man lernt da sehr viel, auch über Menschen. Ich hatte ja auch einen großen psychologischen Teil im Studium. Aber wie gesagt, ich habe mich da irgendwann auch gar nicht in der Branche gesehen und wusste eigentlich schon während dem Studium, dass es mir Spaß macht. aber dass ich da nicht meine Zukunft sehe.
Aber kannst du so das Fachwissen durchaus auch im Rodensteiner einsetzen?
Ja, sicherlich. So ein paar psychologische Aspekte kann man allgemein im Leben immer gut gebrauchen. Also ich glaube, das geht so dann in eins über, dass ich jetzt speziell Sachen aus dem Studium ziehe, die im Rodensteiner Einsatz jetzt nicht unbedingt. Aber ja, man hat definitiv gelernt und sich weitergebildet und ja, so natürlich kann ich das gebrauchen und verwenden am Rodensteiner bei meiner Arbeit.
Daniel, du hast am Hilda-Gymnasium dein Abitur gemacht, bist also dann immer in die große Stadt, in die Schule gefahren. Wie erinnerst du die Stadt damals in deiner Schulzeit am Hilda? Da ist man ja auch unterwegs, man entdeckt die Stadt. Wie hat sich die Stadt seit damals verändert?
Ja, früher war wesentlich mehr Betrieb. Es gab nicht so viele Leerstände. Es gab die Galeria Kaufhof, es gab das Kaufhaus Schneider, die Kaufhalle. Es war überall was los. Da gab es noch den langen Donnerstag dann irgendwann. Samstags, ich glaube ganz am Anfang, haben die Geschäfte geöffnet von 9 bis 13 Uhr. Danach war so, okay, man hat alles erledigt gehabt. Ja, die Stadt war auf jeden Fall lebendiger. Ja, aber ich glaube, das ist dem Wandel der Zeit geschuldet. Das ist jetzt kein Problem, das Pforzheim im Speziellen betrifft. Es ist ein gesellschaftliches Ding, ja. Ich glaube, jede andere Stadt in der gleichen Größenordnung hat dieselben Probleme.
Jetzt hast du Marketing studiert, bist also da auch Experte auf dem Gebiet. Was würdest du Pforzheim empfehlen als Marketingmaßnahme?
Schwierig. Ist mein Studium jetzt schon 20 Jahre her. Zum anderen, Pforzheim fehlt es an attraktiven Arbeitgebern. Man bräuchte jetzt einen großen Arbeitgeber aus meiner Sicht, den schwierig zu bekommen natürlich. Aber wenn jetzt sich hier Bosch, Siemens irgendwas in der Größenordnung ansiedeln würde, die dann dementsprechend Arbeitsplätze zur Verfügung stellen mit Ingenieuren etc., da wächst dann alles drumherum. Die Leute konsumieren, haben gutes Gehalt, die gehen hier einkaufen, geben hier Geld aus. Ja, aber wie bekommen, ja, bin ich jetzt auch überfragt.
Gibt es aus eurer Sicht Dinge, die die Stadt tun könnte? Also wenn ihr jetzt so eine Wunschliste hättet an die Stadt, was könnten die tun, um die Gastroszene oder auch die Innenstadt ein bisschen besser zu fördern?
Ich glaube, dass generell die Mühlen sehr, sehr langsam laufen, wenn es irgendwas mit der Stadt zu tun hat, glaube ich. Habe ich jetzt auch schon von anderen Bekannten gehört, die wollten auch schon mal irgendwas auch hier in der Nordstadt machen. Das ist dann ewig langer E-Mail-Verkehr, telefoniert wird. Ja, wir machen, wir gucken, wir schauen. Und ein Jahr später hat man halt 20 E-Mails geschrieben und 30 Mal telefoniert, aber an und für sich ist nichts passiert. Die Erfahrungen haben andere gemacht. Wir haben das teilweise auch schon so erfahren dürfen, ja.
Die Umsetzung könnte manchmal einfach schneller passieren. So, man muss Entscheidungen treffen und dann hapert es aber oft auch an der Umsetzung, dass man da zusammenkommt oder überhaupt, ja.
Umgekehrt, was gefällt euch denn aber an Pforzheim, an eurer Stadt, in der ihr lebt?
Für mich Pforzheim ist ja für mich Heimat, also meine Freunde, meine Bekannte. Dann, wir haben drei Flüsse, wir haben ein schönes Städtchen. Man muss die Ecken vielleicht auch suchen, ein bisschen mit offenen Augen durch die Stadt laufen. Die Umgebung ist super, man ist schnell im Grün, man kann viel unternehmen, also ich bin Pforzheim positiv gestimmt. Jetzt nicht falsch verstehen, weil ich gerade vorhin ein bisschen kritisch war. Aber Pforzheim ist meine Stadt und ja, ich fühle mich wohl.
Patrick, Pforzheim, deine Heimat.
Ja, absolut die Umgebung, in der wir leben. Wunderschön. Wir wohnen am Fuße des Schwarzwalds. Ich fahre auch gern Fahrrad und bin dadurch auch viel in der Umgebung unterwegs, ob es jetzt Richtung Kraichgau ist oder Richtung Vogesen runter oder jetzt halt direkt hier am Schwarzwald. Wunderschöne, tolle Gegend. Ich finde, da wo wir mit dem Laden, mit dem Rodensteiner sind, ist eine schöne Gegend. Ich gehe gern raus, hinten an den Davosweg, wie es der Daniel schon gesagt hat, unsere Flüsse. Ja, ich suche mir die schönen Ecken in Pforzheim raus und fühle mich da auch wohl.
20 Jahre Rodensteiner in diesem Jahr, 2025. Die nächsten 20 Jahre werdet ihr uns da erhalten bleiben.
Ich hoffe jetzt mal, ja, dass es Rodensteiner vielleicht auch noch in 20 Jahren gibt. Inwiefern ich dann und der Patrick noch involviert sind, wird sich zeigen. Bestimmt keine 6-Tage-Woche mehr wie jetzt, dass ich da 6 Tage anwesend bin, weil dann bin ich bald 70. Ja, solange es uns Spaß macht, hoffe ich, dass wir das noch lang machen können und dürfen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir noch in 20 Jahren in unserem Café sein dürfen. Vielleicht nicht mehr hinter der Theke, vielleicht an einem Barhocker und ein bisschen Konversation betreiben. Und ja, ich würde mich freuen, gerne.
Ja, ich sehe das auch so. Also wir haben beide noch Lust auf Gastronomie und auch Bock und auch vielleicht noch Bock, was Zweites zu machen. Aber wie es der Daniel sagt, so, ich bin jetzt noch ein bisschen der Jüngere, habe noch mal ein bisschen mehr Zeit, noch viel zu arbeiten. Aber ja, in 20 Jahren vielleicht in anderer Funktion, aber immer noch wahrscheinlich in der Gastronomie.
Wir drücken euch die Daumen, dass ihr diese 20 Jahre, die nächsten 20 so gestaltet, wie ihr sie mögt und wie es für euch richtig ist. Auf jeden Fall hoffen wir, dass das Rodensteiner erhalten bleibt. Wir sind sehr gerne dort und freuen uns drauf, bald wieder in dem schönen Biergarten sitzen zu können. Alles Gute für euch und vielen Dank für euren Besuch.
Vielen Dank für die Einladung. Hat uns viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Vielen Dank.
Eine Produktion von tonbildschau.de. Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.